Ja, zum Abschluss dann vielleicht noch ein Ausblick in die spätere Zeit und in die heutige Zeit, Frauenrechte heute. Wie sieht es heute mit der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter aus? Der Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen ist nicht nur sozial ausgefochten worden, sondern war von Anfang an dem Bemühen begleitet, auch gleiche Rechte zu erstreiten. In der Weimarer Verfassung, noch deutlicher dann im Grundgesetz, sind Vorschriften enthalten, die dem Staat die Schaffung von Gleichberechtigung als Aufgabe übertragen. Diese Aufgabe besteht neben der vollständigen rechtlichen Gleichstellung vor allem darin, auch tatsächliche Gleichstellung zu erreichen. Als der Erste Weltkrieg endete, wurde Deutschland zur Republik und legte mit dem Artikel 109 Absatz 2 der Verfassung der Weimarer Republik folgende Formulierung fest: Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten, so auch das Wahlrecht. Die Geburtsstunde, also noch grundsätzlich die Einschränkung. Die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts am 12. November 1918, das haben wir schon gehört, war dann der Aufruf an das deutsche Volk vom Rat der Volksbeauftragten, der wie folgt lautete, ich zitiere: Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht aufgrund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen. Zitat Ende. Nachfolgend trat dann am 30. November 1918 das Reichswahlgesetz mit dem allgemeinen aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen in Kraft. Damit konnten Frauen am 19. Januar 1919 zum ersten Mal in Deutschland reichsweit wählen und gewählt werden. Insgesamt 17,5 Millionen Frauen übten zum ersten Mal ihr Wahlrecht aus. Die Weimarer Nationalversammlung bestand aus 382 Männern und 37 Frauen. Das heißt, knapp 9% Frauen waren unter den Abgeordneten und diesen Prozentsatz, den hat man lange Jahre nicht mehr erreicht. Am 19. Februar 1919 trat die erste Rednerin dann in einem deutschen Parlament ans Rednerpult. Es war die Abgeordnete Marie Juchartz, die ihre Rede mit folgenden Worten begann: Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Nach diesem staatspolitischen Meilenstein dauerte es dann allerdings weitere 30 Jahre, bis am 23. Mai 1949 Frauen und Männer auch formal durch den Artikel 3 im Grundgesetz gleichgestellt wurden. Erst 1949 legte das Grundgesetz explizit fest, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, also nicht mehr grundsätzlich, sondern sie sind gleichberechtigt. Dieser neuen rechtlichen Realität mussten in der Folge etliche Gesetze angepasst werden. Und erst 1977 wurde mit der Eherechtsreform die sogenannte Hausfrauenehe als gesetzliches Leitbild aufgegeben. Seitdem können Frauen ohne Genehmigung ihres Ehemannes einen Beruf ergreifen. Um den Artikel 3 im Grundgesetz zu verankern, musste die Politikerin und Juristin Elisabeth Selbert die außerparlamentarischen Frauenverbände und die Öffentlichkeit aktivieren, damit diese waschkörbeweise Protestschreiben schickten. Selbert wurde gemeinsam mit drei anderen Politikerinnen zur Mutter des Grundgesetzes gekürt, weil sie auf dem Standpunkt beharrte, dass es keine neue Verfassung ohne eine Gleichberechtigungsaussage geben könne. Die Aufnahme der Gleichberechtigung in den Grundrechteteil der bundesdeutschen Verfassung war zum großen Teil also ihr Verdienst, obwohl der Kampf für die Frauenrechte immer auch überparteilich geführt wurde. Die gesetzliche Verankerung war ein Durchbruch für die Frauenbewegung, da sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gleichberechtigung schaffte, auf die wir uns heute noch stützen können. Weil die tatsächlich gelebte Gleichberechtigung allerdings über einen langen Zeitraum hinweg hinter der rechtlichen Gleichstellung zurückblieb, schuf die Gemeine Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat dann 1994 eine Ergänzung des Artikels 3 Absatz 2 dahingehend, dass der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördert und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt. Die Rechtsprechung reagierte damit auf den gesellschaftlichen Wandel und trieb ihn gleichzeitig auch damit an. Ausschlaggebend für diesen Zusatz war unter anderem der Frauenstreiktag, der im selben Jahr, also 1994, als einer der Höhepunkte in der Geschichte des Deutschen Weltfrauentags galt. Es gingen nämlich zu diesem Zeitpunkt mehr als 1 Million Frauen bundesweit gegen Diskriminierung auf die Straße. Fraktionsübergreifend hatten sie sich für diesen Handlungsauftrag an den Gesetzgeber eingesetzt. Es ging darum, die Ungleichbehandlung der Entlohnung von Frauen für dieselbe Arbeit zu beseitigen. Es ging um die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Denn was nützt die verfassungsrechtliche Gleichberechtigung, wenn die Frauen tatsächlich mangels ausreichender Kinderbetreuungseinrichtungen keine wirkliche Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie ausüben können? Und es ging auch um den Zugang von Frauen zu allen Gremien in öffentlichen Verwaltungen und Organisationen unterschiedlicher Rechtsformen, die aufgrund ihrer internen Besetzungsverfahren Frauen bis dahin immer erfolgreich fernhalten konnten. Die gesellschaftlichen Entwicklungen in den 1950er bis 1980er Jahren hatten gezeigt, dass die Einführung des Wahlrechts für Frauen nicht automatisch zu einer ökonomischen Gleichberechtigung führte. Und da kommen wir wieder an den Anfang sozusagen unseres Vortrags, denn das hatte Clara Zetkin ja bereits Anfang des 20. Jahrhunderts vorausgesehen. Wir erinnern uns, ihre zentrale Aussage auf dem Internationalen Sozialistenkongress in Stuttgart lautete: Ein Stimmrecht ohne ökonomische Freiheit ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wechsel ohne Kurs. Bereits 1889 auf dem Internationalen Arbeiterkongress in Paris prognostizierte sie damals, die Frauenarbeit abzuschaffen oder auch nur zu beschränken oder zu beschränken wollen, das läuft darauf hinaus, die Frau zu dauernder ökonomischer Abhängigkeit, zu gesellschaftlicher Knechtung und Ächtung zu verurteilen. Aber erst eine umfassende Reform des Ehe- und Familienrechts konnte dann ab dem 1. Juli 1977 den Ehefrauen eine Berufstätigkeit erlauben. Also ab da konnten Frauen eigenständig einen Beruf aufnehmen, ohne den Ehemann um Erlaubnis zu fragen. Also es hat dann doch nochmal sehr, sehr lange gedauert. Zuvor, also bis vor diesem Zeitpunkt, konnte ein Ehemann den Job einer Frau ohne deren Einverständnis kündigen und er hatte das Recht, über ihr Geld frei zu verfügen. Frauen konnten bis Ende der 50er Jahre noch nicht einmal ein eigenes Konto eröffnen. Dies ist erst seit 1962 möglich. Also während die erste Phase der Frauenbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts für die grundsätzlichen politischen und bürgerlichen Rechte der Frauen, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht, das Recht auf Erwerbstätigkeit und das Recht auf Bildung kämpfte, entstand die zweite Phase in den 1960er Jahren dann als Kritik an der massiven Diskriminierung von Frauen. Viele Frauen engagierten sich in autonomen Frauengruppen. Und in den 1990er Jahren zeichnete sich dann vor allem ausgehend von den USA eine dritte Phase der Frauenbewegung ab, die 1995 auf der 4. UN-Weltfrauenkonferenz ein Gender Mainstreaming, also eine gesamtgesellschaftliche Strategie zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter forderte. Ja, was können wir zum Schluss als Schlussbetrachtung sagen? Vielleicht also kurz nochmal abschließend erinnern wir uns an die Forderung von Clara Zetkin: Emanzipation der Frau heißt die vollständige Veränderung ihrer sozialen Stellung von Grund aus. Und schauen wir uns nochmal genau die Forderungen von Clara Zetkin an, die nach wie vor hochaktuell sind. Sie forderte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die volle politische Gleichberechtigung der Frauen mit den Männern, gleiche Bildung und freie Berufstätigkeit für beide Geschlechter, sowie einen gleichen Lohn für gleiche Arbeit, gleiche Leistung ohne Unterschied des Geschlechts. Das haben wir bis heute nicht. Also die Frage, wo stehen wir heute? Sind diese Forderungen erfüllt? Darüber können wir gerne jetzt anschließend noch diskutieren. Ganz herzlichen Dank für Ihr Zuhören.